Herr Dr. Schlotauer, die Sitte, den Feind zu köpfen und den Kopf dann als Schrumpfkopf, als Trophäe mit sich herumzutragen, macht uns Europäern ja immer irgendwie ein bisschen ein unwohles Gefühl. Woher stammt denn diese Sitte?
Warum die Jivaros diese Köpfe machen, das hängt mit ihren Vorstellungen zusammen, dass die Fruchtbarkeit der Felder, der Frauen, die Stärke des Mannes, der Sieg, der Erfolg im Krieg, dass das verbunden ist mit der Energie, die in diesen Köpfen gewesen ist und die man dann aus dem Schrumpfkopf nutzen kann als positive Energie für die eigene Gruppe oder den eigenen Stamm.
Sie haben jetzt den Namen Jivaros erwähnt. Das sind also Indios. Wo leben die?
Die leben am Ostabhang von Peru und Ecuador im Regenwaldgebiet bis Höhen von, glaube ich, 1000 Meter etwa. Die Sitte, Köpfe abzuschneiden oder als Trophäen aufzubewahren, findet man über ganz Südamerika, Afrika, andere Kontinente. In Südamerika aber speziell in diesem Gebiet von Ecuador und Peru, diesen Kopf oder die Gesichtshaut, muss man ja genauer sagen, dann zu schrumpfen und dadurch auch haltbar zu machen. Das ursprüngliche Gebiet vor 500 Jahren war sicher wesentlich größer, wurde aber dann durch die spanische Eroberung wurden die Indios oder Indianer, die das gemacht haben, auf ein kleineres Gebiet zusammengedrückt und haben dann vor allen Dingen im Regenwaldgebiet, im unzugänglichen Regenwaldgebiet, dann überlebt.
Kommen die ersten Berichte darüber auch von den spanischen Eroberern damals?
Ja, es gibt um das Jahr 1510 oder 20 erste Berichte von Spaniern, dass dort an der ecuadorianischen Küste Schrumpfköpfe gefunden worden sind bei den Stämmen, die damals dort lebten.
Nun haben Sie gesagt, unzugängliches Gebiet. Wie konnte denn die westliche Wissenschaft denn dann nun genauere Aufklärung über die Rituale auch gewinnen, die mit dieser ganzen Sitte verbunden sind? Das ist ja nicht ein leichtfertiges Töten, sondern da ist ein monatelanges, fast jahrelanges Ritual, hängt damit dran, bis das wirklich abgeschlossen ist. Wie kann man dahinter, was da passiert?
Die ersten Stücke und dann auch neuzeitlichen Berichte sind aus den 1860er Jahren. Um 1916, 17 herum ist ein finnischer Ethnologe, der Raphael Karsten, in das Gebiet gegangen und war der Erste, der dort fast 3 Jahre sich aufgehalten hat.
Heute werden da immer noch Schrumpfköpfe angefertigt?
Höchstens aus Kautschuk oder aus Ziegenfell. Aber keine, so wie vor 100 Jahren, sagen wir mal, dass dann tatsächlich die Köpfe der getöteten Jivaro-Feinde verwendet wurden.
Könnten Sie vielleicht mal kurz skizzieren, ich habe schon ein paar Mal das Wort Ritual erwähnt, wie kompliziert das Ritual ist, das gemacht werden musste, um eben den Schrumpfkopf, den Geist des Feindes für sich selber nutzbar gemacht zu haben?
Auf jeden Fall waren von dem Moment, da man den Feind getötet hatte und diesen Schrumpfkopf genommen hatte, sowohl Speisevorschriften zu beachten, Enthaltsamkeit, also sexuelle Enthaltsamkeit. Der Mörder durfte sich nicht reinigen. Er musste die Kleider, die er zum Zeitpunkt des Tötens hatte, weiter anlassen, durfte sich nicht waschen. Und erst nach der Rückkehr ins Dorf und der Fertigstellung des Schrumpfkopfes konnte er überhaupt langsam Stück für Stück wieder sein alltägliches Leben und die alltäglichen Gewohnheiten aufnehmen. Bis dann wirklich alles beendet war, sind etwa 3 Jahre vergangen gewesen und erst nach dem letzten Fest war das Gleichgewicht wieder vollständig hergestellt.
Das war also immer mit einem Fest dann auch verbunden. Welche Technik wurde denn da angewendet? Man musste ja den knöchernen Schädel herauspräparieren auf irgendeine Weise, musste aber trotzdem das Gesicht auch erhalten. Wie sind die vorgegangen?
Da gibt es, wenn überhaupt, nur einen einzigen Zeugen, der selbst dabei gewesen ist, also ein Nicht-Jivaro, das war ein Herr Ub de Graaf, ein amerikanischer Abenteurer. Das Vorgehen selber ist recht einfach ablesbar an den Köpfen, dass die Haut etwa vom Haarwirbel nach unten aufgeschnitten worden ist und dann der Schädel entfernt wurde. Dann der Schrumpfungsprozess über ein Kochen in Wasser begann, allerdings durfte die Temperatur nicht so hoch sein, dass die Haare ausfielen. Und wenn das gewesen war, mussten Mund und Nase vor allen Dingen verschlossen werden. Dann wurde mit Sand, mit heißem, sehr heiß erhitzten Sand, dieser Schrumpfungsprozess begonnen. der sich dann über Stunden und Tage hingezogen hat, um wirklich die Reduktion des Kopfes auf eine Orangengröße, sagen wir mal, zu schaffen.
Bedeutsam ist tatsächlich, dass die Haare erhalten wurden.
Ja, die langen Haare, also die Jibaro-Männer hatten damals auch sehr lange, schöne Haare, länger als Frauen. Die Haare wurden auch mit einer bestimmten Frisur hergerichtet und man sagt, dass an den Haaren die Kraft ablesbar gewesen sein soll. Also hatten die Haare auf jeden Fall eine sehr hohe Bedeutung.
Und was geschah dann mit den fertigen Schrumpfköpfen?
Wenn die fertiggestellt waren, dann hat der Mörder, also der die Person umgebracht hatte, der trug diesen Schrumpfkopf bei sich und hat ihn für die Zeremonien auch weitergegeben an den Zeremonienleiter beispielsweise. Wenn er nicht selber ihn trug, dann wurde dieser Schrumpfkopf an einer Lanze festgebunden. Was er damit nachts gemacht hat, weiß ich nicht.
Der Westen war natürlich sehr neugierig auf solche Objekte dann, die auch zu bekommen, die auch in westliche Museen zu bekommen. Wurde da auch dann Handel damit getrieben?
Ja, da wurde am Anfang natürlich mit den Museen gehandelt. Das waren ja die ersten Interessenten, die solche Stücke gekauft haben. Also sagen wir mal Wissenschaftler und Museen. Und später kam dann das Exotische so um die Jahrhundertwende dazu, dass es so eine Art Reisemitbringsel wurde und dann auch ein Sammelgegenstand nach 1910, 20 sind also auch nachweislich die ersten Schrumpfköpfe von Nicht-Jivaro hergestellt worden, allein zum Zweck des Verkaufes.
Wurden die durch Grabräuberei gewonnen?
Die Köpfe wurden angeblich überwiegend durch Friedhofsplünderungen gewonnen. Ob das immer gestimmt hat, weiß ich nicht.
Eine letzte Frage, Herr Schlothauer. Man weiß, dass es bestimmte Kulturen gibt, die aus westlichen Museen die Überbleibsel ihrer Ahnen zurückhaben möchten. Gibt es eine solche Bewegung auch da? Weiß man da was?
Also wenn man berücksichtigt, dass die Schrumpfköpfe nach dem Ende des Festzykluses, also nach dem dritten Fest, jede Bedeutung verloren und irgendwo in der Hütte rumhingen oder von Kindern als Spielzeug verwendet werden durften, dann ist klar, dass für die Jivaro selbst mit dem Übergang der Energie auf die lebende Gemeinschaft dieses Objekt am Ende ein totes Objekt war und vollkommen wertlos. Insofern ist es fraglich, ob das überhaupt diesen Sinn einer Rückgabe erfüllt, weil wenn rückgegeben, möchte man nur Stücke haben, die einem auch etwas wert sind. Und wenn die damals schon nicht mehr wertgeschätzt wurden, warum sollten sie heute was wert sein?